Ja, gut. Schönen guten Morgen hier im Pergamonpalais der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Stefan Höltgen. Ich war bis vor kurzem hier wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin das jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt an der Universität Bonn, aber nichtsdestotrotz weiterhin hier für das Vintage Computing Festival, das ja heute startet um diese Zeit, bis Sonntag spätnachmittag läuft. Also schauen Sie sich ruhig zwischendrin oder nach der Tagung oder auch morgen hier noch um. Es gibt auch einen Spielraum mit Computerspielen, die man testen kann für diejenigen, die sich nicht so sehr für alte Computer interessieren. Ja, aber hier heute im Medientheater findet etwas anderes statt, nämlich die Kurztagung Hardbit Rock. Das ist schon so eine Tradition seit ein paar Jahren, dass ich zum Vintage Computing Festival hin eine Kurztagung organisiere. Das war immer irgendwie Bestandteil oder das war die Anforderung des Lehrstuhls für Medientheorien, dass das hier nicht nur so eine Spaßveranstaltung, sondern auch wissenschaftlich ernsthaft begleitet wird. Und das versuche ich zu erfüllen. Dieses Jahr allerdings ganz anders, also nicht mit trockenen wissenschaftlichen Vorträgen. Und Präsentationen über die Mondlandung, die 3,5 Stunden lang sind, sondern wir haben dieses Jahr Lecture Performances zum Sonderausstellungsthema. Das Sonderausstellungsthema des VCFB ist dieses Jahr ja Computer und Musik. Einige der Ausstellungen versuchen da auch was zu zeigen oder zu Gehör zu bringen. Also einige der Exponate, die hier zu sehen sind, später auch in der Ausstellung dann zu sehen und kann man sich dann nochmal genauer anschauen. Hier haben wir heute 6 Vorträge, die etwa eine Stunde dauern. Inklusive Diskussionszeit, sage ich gleich dazu, damit nicht zu stark gerissen wird. Ich werde die Vortragenden nicht eigens vorstellen, so mit Kurzbiografie und so weiter und so fort, sondern werde ihnen die Möglichkeit geben, sich sozusagen selbst über ihre Arbeit einzuführen. Wir haben jetzt erstmal, wir beginnen mit Reiners Vortrag über die Geschichte der digitalen Klangsynthese. Ich will ihm auch nicht zu viel Zeit wegnehmen. Und danach bin ich dann selbst dran mit Melanie Fritsch, die in Düsseldorf sich von Düsseldorf aus zuschalten lässt über Basic Sound Programmierung und dann haben wir erstmal eine Mittagspause und nach der Mittagspause kommen dann noch 4 weitere Vorträge. Wir haben Rüdiger Wenk hier, wir haben Heinbach hier, Felix Zölsch und der letzte Vortrag wird sozusagen nahtlos übergehen in die Abendveranstaltung. Das ist dann nämlich Malte Schulze, der uns etwas über soll man sagen, Chip Music erzählen wird. Eine abendliche Bildungsveranstaltung mit Soundbeispielen, die dann so bis etwa 2 Uhr, 3 Uhr nachts läuft und dann hier Chiptunes zu Gehör bringt. Gut, es besteht nach jedem Vortrag die Möglichkeit zur Diskussion und zu Fragen stellen und sowieso hinterher dann mit den Leuten zu sprechen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß heute auf dem VCFB und bei der Kurztagung und ich gebe direkt an Rainer. Rainer kriegt das. Du musst das Mikro. Soll ich ihm das geben oder? Ja?
Muss ich das helfen?
Ich fürchte ja. Das Pultmikro ist sowieso auch an.
Ansonsten, wenn du hier, musst du auch aktiv werden irgendwie, ne?
Oder geht das? Ja, aber da muss ich vielleicht nicht so. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Ich stelle mich kurz vor: Rainer Siebert ist mein Name. Ich arbeite als Softwareentwickler. Ich habe irgendwann mal so den Draht gefunden zu alten Maschinen, sehr bald alten Computern, aber ich habe mich auch immer für die Musik interessiert. Natürlich viel hören und irgendwann mal auch selber spielen. Als jemand, der in den 80ern aufgewachsen ist, kam man irgendwann unweigerlich mit den digitalen Synthesizern in Berührung. Das hieß sehr oft der DX7 von Yamaha. Und irgendwann konnte man dann das E-Piano von diesem DX7 schon nicht mehr hören. Letztendlich gab es da schon einige Sachen, die nicht so ganz schön waren. Aber der DX7 war auch nicht der Anfang der digitalen Klangsynthese. Und das will ich heute so ein bisschen vorstellen. Also was gab es denn noch? Was kam mit dem DX7 und ein bisschen wie ging es weiter? Erstmal so die Frage, was ist denn überhaupt eine digitale Klangsynthese? Ich bin ja nicht Wissenschaftler, deswegen gehe ich da mal ganz einfach ran. Also keine analoge Klangsynthese. Ja, wir werden feststellen, das stimmt nicht. Die digitalen Synthesizer und Musikinstrumente haben meistens die gleichen Synthesen auch wie analoge. Das heißt, sprich Additive aus vielen oberwellenfreien Wellenform einen großen Klang zu machen oder die Substraktive mit wenigen oberwellenreichen Oszillatoren dann und Filterungen dann diesen Klang irgendwie schön zu machen. Also das funktioniert nicht. Digitale Steuerung ist auch eine Sache. denkt man ja erstmal, ja, schön irgendwie Tipptasten oder eben irgendwie sowas. Ja, nee, aber die waren als erstes bei den Analog-Synthesizern dran. Und wenn man sich gerade anschaut, wie viele analoge Chips für Computer waren, das ist ja digitale Steuerung. Also das kann es auch nicht sein. Rechteckwellen sind doch digital, 0, 1. Ne? So eine Rechteckwelle ist doch eigentlich was Digitales. Aber da stellen wir auch fest, jeder Analog-Synthesizer hat Rechteckwellen. Es kann auch das nicht sein. Und da das menschliche Ohr eben analog ist, muss irgendwas gewandelt werden. Das heißt, das gibt einen Digital-Analog-Wandler. Und das ist meine Definition. Was ist digitaler Klangerzeugung? Es ist irgendwas, was mit irgendeiner Wellenform irgendwas tut, dann eine Digital-Analog-Wandlung hat und meistens gerade am Anfang noch sehr viel analoge Nachbereitung ist. Filter, Effekte, aber manchmal sogar irgendwelche analogen Oszillatoren noch dazu. Das kann zum Teil dann auch sogar noch von der Synthese selber gesteuert werden. Um mal irgendwie so ein bisschen eine Vorstellung zu bekommen und euch ein bisschen mit Geschichte zu nerven, ist jetzt ein Teil des Vortrags eben eine kleine Einführung in die Geschichte. Die wird nicht vollständig sein. Ich stelle sowohl Methoden vor, das heißt, was alles so an digitalen Synthesemethoden gab, aber auch eben Instrumente, die so diese Sache begleitet haben. Und schon mal gleich hier, um euch Angst zu machen, 100 Jahre. So lange gibt es digitale Klangsynthese, beziehungsweise die Verfahren. Und dann fangen wir auch an mit 1921 hat ein Paul Rainey tatsächlich das Konzept der Pulse-Code-Modulation erfunden. Letztendlich ist das insofern ganz lustig, als dass das heutige Mittel der Wahl ist für sämtliche Digitalisierung. Also alles, was heute digitalisiert wird, ob es die alte CD ist oder eben alles mögliche andere, wird immer mit dieser Pulse-Code-Modulation gemacht. 1921, ja, da gab es ja eigentlich keine Computer. Ne? Da gab es ja auch noch nicht so richtig viele Musikinstrumente oder überhaupt Aufnahmesachen. Wozu war denn sowas denn da? Und das hat man tatsächlich für die Telegrafie genutzt, um irgendwie die Übertragung zu verbessern, verschnellern, abzusichern. Und das ist jetzt, dieses Konzept ist tatsächlich recht lustig, weil das mit dem mechanischen Sampler funktioniert, der optoelektronisch abgefragt wird. Natürlich das, was man halt damals hatte, irgendwie keine Elektronik, sondern alles irgendwie Lampen gab es, Motoren gab es und irgendwelche lichtempfindlichen Widerständen. Der Herr Reeves hat tatsächlich daraus dann ein Konzept entwickelt in Röhrentechnik, wirkliche Digital-Analog-Wandler und Analog-Digital-Wandler. 5-Bit bei 6 Kilohertz konnte das Ding schon machen. Auch 1937 war immer noch nicht gerade viel von Computern zu sehen. Und auch das diente hauptsächlich der Übertragungsverbesserung von Funk und anderen Wellen. Was ist Pulse-Code-Modulation? Das habe ich ja davon gequatscht, also auch mal kurz erzählen. Ich habe ein Analog-Signal, das sample ich. Das Samplen ist noch nichts Digitales. Das Samplen heißt nur, ich teile das Signal in einzelne Samples auf, also in einzelne kleine Stückchen, das heißt eine zeitliche Abfrage dahingehend. Eine Quantisierung heißt, ich gucke dann eben zu jeder Samplezeit, was habe ich denn, wie ist gerade meine Signalstärke, und das wird dann quasi für den Moment aufgenommen und dann erst digitalisiert. Ja, also das ist eine Sache, dass der Großteil des Prozesses tatsächlich erstmal analog ist. Gibt doch einige Sachen, die noch ein bisschen dazugehen, gerade beim Wiederabspielen gehören noch Filter dazu, da eben da auch irgendwelche Clipping-Frequenzen und sowas, unerwünschte Sachen passieren. Letztendlich ist aber eben das Konzept ziemlich einfach und wie gesagt, das ist die häufigste Digitalisierung im Audiobereich. Noch kurz, man sieht, dass das sowohl die Sampling-Rate als auch die Auflösung der Quantisierung sehr entscheidend halt für die Qualität nachher die Tonqualität entscheidend ist. Es gab dann die erste Idee eines Musikinstrumentes oder der Möglichkeit, wie man ein digitales Musikinstrument machen könnte. Und das war eigentlich schon, so sage ich mal, jemand, der sehr weit gedacht hat, der sich nämlich überlegt hat, ja eigentlich muss ich doch nur irgendwas an digitalen Syntheseformen haben, also irgendwelche entweder Samples oder andere Simulation, habe einen Wandler und dann vielleicht noch einen Filter und dann gibt es eben die Verstärkung. Und der hat tatsächlich dann schon mal Software gemacht, das heißt Programme geschrieben, auf Lochkarten in die IBMs gehämmert. Und die konnten dann tatsächlich schon zum Beispiel das erste einfach mal eine Dreieckwellenform erzeugen. Die wurde dann, also konnte das damit dann irgendwelche Sachen spielen und über den Wandler dann eben zum Gehör bringen. Und das hat er auch in der Zeit, also bis 65, dann deutlich verbessert. Und eben, also ein Artikel im Science Magazin, das der digitale Computer als Musikinstrument, das hat schon auch Wellen geschlagen damals. Auch am MIT gab es Leute, die da viel experimentiert haben. Da ging es einfach darum, wie kann ich denn quasi zur Laufzeit was aufnehmen und wiedergeben. Das heißt, jetzt wirklich richtig irgendwie mal ein Stück Töne oder irgendein Text oder irgendwas anderes war am TIXO, also an dem Vorläufer der PDP-1, am MIT wurde das gemacht. Die Software, mit der es gemacht haben, fand ich sehr schön, der Name Expensive Tape Recorder. Klar, so vergleichsweise gab es schon billigere Varianten, um was aufzunehmen, aber hier geht es wirklich darum, einfach das zu probieren, was man machen kann. Und immerhin auch schon mit 18-Bit Wandlern, also man hat, also jetzt war der Computer, Entschuldigung. Also die Wandlung weiß ich gar nicht, wie die hier waren. Wir sind jetzt schon im Jahr 67 und erstaunlicherweise schon bei der FM-Synthese. Ich dachte ja, DX7, Yamaha, das wäre so FM-Synthese rausgekommen und so. Aber tatsächlich ist die, ja, die Entdeckung davon weit früher passiert. Und ja, John Schoening hat, ist eigentlich eben, kommt von der elektronischen Musik, also hat eigentlich einen Anspruch eben, ist Komponist, fand die ganzen Möglichkeiten, die es gab, klasse. Und er hat dann irgendwann dieses Musikprogramm von Matthews in die Finger gekriegt, beziehungsweise seinen Artikel gelesen und hat dann festgestellt, was für Möglichkeiten es da gibt. Also was man alles damit machen könnte. Und der hat dann tatsächlich an der Stanford-Universität den Lehrstuhl bekommen und hat dann angefangen, mit dieser Software zu arbeiten, musste erstmal Programmierer suchen, die ihm da helfen können und sowas. Hat irgendwann dabei dann festgestellt, dass wenn man bei der FM-Synthese, also er hat, was er eigentlich machen wollte, ist, er wollte sehr viel mit der Räumlichkeit arbeiten, das heißt bewegte Lautsprecher, bewegte Sachen. Wie können in der elektronischen Musik überhaupt solche Bewegungen ja, die Musik verändern und sowas. Und das hat er quasi eben simulieren können mit Matthews Software. So ist er eigentlich rangekommen und er hatte einen Übertragungsweg gesucht, hat deswegen Frequenzmodulation genommen und hat dann festgestellt, unter bestimmten Voraussetzungen erzeugt man mit Frequenzmodulation Töne. Das hat er dann auch ja, irgendwann mal zum Patent gebracht. Allerdings hat er eben erst, nachdem er das entdeckt hat, probiert und hat dann eine eigene Sound-Library in mehreren Jahren zusammengestellt. Das heißt, man hat dann irgendwie schon was gehabt, wo man sagen könnte, hier, ich kann euch mal Töne zeigen, die, das klingt wie ein Klavier, das klingt wie das, wie jenes. Und das wurde dann irgendwann auch mal patentiert. Das hat sich die Universität Stanford patentieren lassen. Glaube ich, das bestbezahlteste Patent ever, das irgendeine Universität bekommen hat. Und Frequenzmodulation ist ja dann eigentlich auch was, was man schon mal gehört hat, wenn man jetzt nicht mehr da mit der Musik zu tun hat. Man kennt es als Name irgendwo an den Radios, stand da immer Frequenzmodulation und sowas. Was da dort genutzt wird, ist, dass man eben das Nutzsignal auf einen Träger moduliert und die Amplitudenmodulation wird eben die Lautstärke moduliert, bei der Frequenzmodulation wird die Frequenz moduliert. Letztendlich ist das ja ein bisschen so eine Kriegserbe, was Deutschland hatte, die nämlich dann nur auf irgendwelchen hochfrequenten Bändern Radio übertragen durften nach dem Krieg und festgestellt haben, das ist mit Amplitudenmodulation aber deutlich schlecht. Und dann haben die irgendwie eben rausgefunden, mit Frequenzmodulation kann man das deutlich besser machen. Mittlerweile hat man festgestellt, dass das natürlich für alle Übertragungsvarianten besser ist. Also wurde irgendwann mal das Radio nicht mehr amplitudenmoduliert, sondern nur frequenzmoduliert. Den anderen Bereich, das ist quasi die ultrahohen Frequenzen, das heißt, das sind die, die Träger bei Megahertz 30 bis 200 ist für UKW sowas. Man kennt aber auch die Frequenzmodulation ganz einfach als Vibrato oder LFO. Jeder Geigenspieler nutzt das, indem er die Seite mit dem Finger periodisch verkürzt oder verlängert und damit dann ein Vibrato erzeugt, oder der Gitarrist, der die Seite biegt, oder eben jede Orgel, jeder elektronische Analog-Synthesizer hat ein LFO, Low Frequency Oscillator. Also auch das ist Frequenzmodulation. Aber bis jetzt erzeugen wir noch keine Töne. Und was Schoening herausgefunden hat, ist, dass wenn der Träger und der Modulator beide im Hörbereich sind, dann gibt es auf einmal neue Töne, die ganz anders klingen. Und damit hat er eben sehr viel experimentiert. Letztendlich ist, funktioniert ein, so ein Standard, sage ich mal, Frequenzmodulationspärchen immer aus zwei Blöcken. Es gibt immer den Oszillator, der quasi die Nutzfrequenz hat, und davor ist der Oszillator, der das Ganze moduliert. Und das Ganze hat, ich weiß nicht, ob es Yamaha war oder ob es auch Schoening war, wurde dann als Operator, also jeder Oszillator als Operator gesehen. Das heißt, das kann die Frequenz verändert werden. Meistens waren es am Anfang Sinusfrequenzen, mit denen man das gemacht hat. Das heißt eben sowohl der Modulator als auch die Trägerfrequenz. Für ein Musikinstrument ist dann immer noch eine Hüllkurve wichtig. Und wenn ich schon beim DX7 war, stellt man hier zum Beispiel fest, Yamaha hat damals dann sowas überlegt, dass es den Leuten zu schwierig ist, wenn man denen jetzt so eine Handvoll Oszillatoren in die Hand gibt und die das irgendwie verschalten müssen, sich überlegen müssen, was oszilliert wen, was moduliert wen und sowas. Und dann haben die sowas gefunden, herausgefunden, dass man daraus einen Algorithmus macht. Zum Beispiel ist das so einer, es gibt auch die Selbstmodulation oder Resonanz, das heißt, der modulisiert sich selber, der moduliert den anderen, und unten sind quasi nachher die wirklichen Träger, die man nachher eben hören kann. Das heißt, das ist alles Modulation, das erzeugt ja nachher irgendwelche Töne, die gibt es eben auch in vielen anderen. Und hier unten dieses schöne Bild mit den vielen Kästchen, das ist quasi das, was Yamaha seinen Kunden in die Hand gibt, die Algorithmen, mit denen man sechs Operatoren verschalten kann. Und das erzeugt dann quasi eben alle möglichen Formen an Tönen, wie wir noch hören werden. Also so viel zur Frequenzmodulation. Aber nicht Yamaha und hat das erste digitale Musikinstrument auf den Markt gebracht, sondern tatsächlich die Allen Orgel Company, auch in Amiland. 1971 haben die eine Orgel rausgebracht, die tatsächlich mit Samples arbeitet. Ich habe mir die ganze Zeit immer überlegt, so die Samples bei dieser Orgel können über Lochkarten verändert werden. Ansonsten ist es kein Instrument, was irgendeine Form einer Synthese hat, sondern das ist quasi, wie man heute sagen würde, ein Preset-Instrument. Hat halt vorgefertigte Klänge, die man abrufen kann über die Register. Entstanden ist das Ganze, die North American Rockwell Company, die in der Rüstung und Raumfahrt und sowas tätig war, so ein bisschen geguckt haben, was sie mit ihren tollen neuen Chips machen können, und sind auch an einige verschiedene Orgelhersteller herangetreten. Letztendlich ist aber eben nur Allen bereit gewesen, dieses Wagnis einzugehen. Ralf Deutsch ist ist jemand, der mir dann bei meinen Recherchen immer wieder, also schon früher, als ich mich um Casio und so gekümmert habe, immer wieder im Weg gelaufen ist. Der hatte da eben schon früher Patente sich geben lassen für elektronische Musikinstrumente. Das Ganze war ein ganz schöner Chipfriedhof, 22 LSIs, die eben von North American Rockwell entwickelt wurden und ansonsten tatsächlich digitale Klänge erzeugen konnte. Aber eben Samples. Ich schätze mal, ganz sicher bin ich mir nicht, ich schätze mal, dass es 5-Bit-Samples waren. An einer anderen Stelle hat man auch Versuche gemacht mit Samples, allerdings eben schon in einer ganz anderen Form, nämlich, dass man selber Samples aufnehmen kann, verändern kann, verarbeiten kann. Also alles das, was ein heutiger Sampler oder sagen wir mal so Samplen, sind ja Software nur noch, aber was eben Sampler konnten. Das Ganze aber eben am, sage ich mal, komplett selber gebaut, hergestellt und EMS den meisten Leuten bekannt für später entwickelte analoge Synthesizer, Electronic Music Studio in London, hat eigentlich drei große Köpfe gehabt. Das war Peter Zinoviev, der sehr verrückte Ideen hatte, was Musik betrifft, was elektronische Musik betrifft, auch was es, was möglich ist, auch komponiert hat. Peter Gorgonow hat quasi mit der Software ihm dabei geholfen. Am Anfang hat Zinoviev noch selber die PDP-8 programmiert. Später ist es dann über eine Software gelaufen. Und David Cockerell hat die ganzen Hardware für diese Sachen gebaut, gerade PDP-8 Interfaces und so weiter. Er gilt deswegen ein bisschen als der Erfinder des Samplers. Wenn man irgendwo so liest, war das quasi so die erste Form, wo man halt einen Sampler, alles was ein Sampler ausgemacht hat, hatte. Das Setup war hier, wenn man, da wir jetzt ja im VCFB sind, war PDP-8S und 8L. Da die 8S, die serielle, die hat quasi die gesamte ganze Soundgeschichte angesteuert. PDP-8L lief dann die Musik drauf. Es ist aber halt nichts, was verkauft wurde, sondern das wurde halt eingesetzt. Gab von Harrison, Birdwhistle und Zinoviev eine Komposition Chronometer, da wurde das zum Beispiel, da kann man das anhören. Wir kommen wieder zurück zu unseren Lochkarten, beziehungsweise einer sehr ähnlichen oder derselben Klangerzeugung wie die Allen-Orgeln. RMI, Rocky Mount Instruments, ist eine Ausgründung von Allen-Orgeln, die mal überlegt haben, dass sie halt auch irgendwelche portablen Keyboards haben wollen und ein E-Piano, ein elektronisches gebaut haben. Das hat man aber eben nicht über Allen-Orgeln verkaufen wollen, sondern dafür hat man Rocky Mount Instruments gegründet. Und dann hat man natürlich überlegt, wir können ja diese gleiche digitale Form, die wir für die Kirchenorgel haben, ja auch mal für Keyboards nutzen. Und da ganz interessant ist die erste Variante, die man schon als Synthesizer bezeichnen kann, weil die zwar nur Duophon ist, also zwei separate Klangerzeugungen hat, diese aber eben schon 16 additive Wellen erzeugt haben, die man selber mixen konnte. Das heißt, die Tonerzeugung war digital, die Wellen. Hinterher gab es dann eben Filtereffekte und sowas, die dann den Ton etwas schöner gemacht haben. Das Ganze war nicht so der Burner, es sind 52 verkauft worden, 3.500, nicht extrem teuer, wie wir noch sehen werden, aber natürlich auch nicht günstig, was man irgendwie sich dann so ins Zimmer stellt. Damals war das, glaube ich, so ein Ford Mustang auch, also war nicht so ganz preiswert. Was sie noch rausgebracht haben, das ist die bekannteren Sachen, der Keyboard Computer 1 und 2, beziehungsweise später auch noch Digital Keyboard DK20, noch unbekannter. Diese Keyboard Computer waren quasi die Orgeltongeneratoren, das heißt, die haben auch selber wieder diese Lochkartenleser, das heißt, auch dort konnten Töne über Lochkarten quasi reingeladen werden, aber nicht weiter verändert werden. Also sind auch Presets-Instrumente, kann man im Internet ein bisschen mal anhören. 5-Bit-Sampling, ich war ziemlich erstaunt, dass es sich recht gut anhört und wenig knirscht, aber es ist halt auch sehr optimiert, wie man mit 5-Bit was erzeugt. Richtig reich geworden sind sie damit nicht. Die Leute waren noch nicht ganz so bereit, eben für, sag ich mal, ein paar neue Töne so viel Geld auszugeben. Auf der anderen Seite des Globus in Australien kam auch jemand auf die Idee, man könnte eigentlich einen digitalen Synthesizer rausbringen, vorstellen. Ein Tony Firth in Sydney hat tatsächlich mal sowas rausgebracht, nannte er Quasar, ein monophoner, digital-analoger Hybrid-Synthesizer. Ganz klar ist mir nicht, wie das Ding funktioniert, leider auch nie so viel drüber zu finden. Es ist aber, glaube ich, ähnlich so, dass der eben auch verschiedene Methoden vereinigt. Also vor allem eben eine additive Methode, das heißt, man hat wieder einen Haufen Wellenformen, Haufen Sinuswellen, die mit verschiedenen Tonhöhen zusammengeschaltet nachher einen schönen Ton geben. Ich glaube, auch hier gab es, wenn man sich so anschaut, eben diese Bänke an Schiebereglern, mit denen man dann diese additive Synthese betreiben konnte. Also insofern waren das wirklich Synthesizer, die Töne erzeugen könnten. Technisch schon Mikroprozessoren drin, wir sind ja auch schon im Jahre 75, Motorola 6800. Die ersten beiden Varianten waren reine Prototypen, und wie weit er dann mit dieser analogen Erzeugung, begeistert war, ist nicht so ganz klar. Er hat aber dann irgendwann mal diese beiden Prototypen vereint zu dem Quasar M8, der noch den gleichen Rechner hatte, also mit den Motorola und 4 Kilobyte Speichern, aber eben schon diese Fourier, also die additive Tonsynthese, schon so gemacht hat, dass das an dem Rechner erzeugt wurde. Das heißt, ich hatte das ja an dem Bildschirm mit dem Lichtgriffel quasi, man sich seine Wellen zusammenwursteln konnte, abspeichern konnte. Wir werden das Konzept noch mal sehen. Fairlight hat nämlich die Lizenz dafür erworben. Auch das war recht teuer, $15.000, das war auch damals schon nicht ganz günstig. Dankeschön, keine Drogen. wir hatten ja das Sampling schon angesprochen, auch wenn es hier ein bisschen schwierig ist, von wirklicher der erste kommerzielle Sampler zu sprechen, aber letztendlich konnte man dieses Teil kaufen. Also der Harry Madel hat überlegt, Sampler ist super, hat eine PDP 8A genommen, 12-Bit Wandler rangehauen, ADDA, und hat dann überlegt, wie könnte man das Ganze steuern, und hat dann eine recht schlaue Steuerung über einen CV, also eine analoge Steuerung, Tonhöhensteuerung für den Sampler gemacht, sodass er mit jedem Synthesizer, der einen CV-Ausgang hatte, gespielt werden konnte. Es ist nicht bekannt, ob mehr als einer verkauft wurde. Allerdings hat Stevie Wonder 1979 den eingesetzt. Und ich meine, es gab 10 Jahre Zusammenarbeit mit Harry Madel, die ihn quasi zusammen mit dem Sampler und sowas eben, digitale Synthese erforscht haben. Wie gesagt, ob man es wirklich kommerziell nennen kann, weiß ich nicht. Es gab aber einen Verkaufspreis, ob viel verkauft wurde, weiß ich nicht. Eine andere oder erste kommerzielle Vermarktung einer anderen Syntheseform ist New England Digital gewesen, die das Synclavier rausgebracht haben. Und das ist auf alle Fälle kommerziell gewesen, auch wenn das wirklich kein billiges Instrument war. Und hier wurde tatsächlich die einzige offizielle Lizenz von einer FM-Synthese außerhalb Yamaha genutzt. Und ich glaube, New England Digital hat sich nachher mit Yamaha geeinigt, dort quasi eine Unterlizenz bekommen. Letztendlich war eben so die Überlegung der New England Digital Leute, dass sie eben einen Rechner rausbringen, der Wandler hat und über die Software quasi die Synthese macht. Insofern gab es eben am Anfang FM-Synthese, und später an irgendwelchen Universitäten gab es dann auch andere Sachen, wie zum Beispiel additive Fourier-Analyse oder eben auch Sampling. Konnte man nachher quasi einfach machen, indem halt irgendwelche Leute die Software für das Ding geändert haben und geschrieben haben. Synclavier 1 nicht ganz so erfolgreich, aber Synclavier 2 war schon ziemlich erfolgreich. 300 Exemplare, obwohl der Preis zwischen 130.000 und 1 Million Dollar war, je nach Ausbau. Und das konnte sich natürlich kaum einer leisten. Letztendlich ist es auch ein bisschen in den Digital irgendwann mal zum Verhängnis geworden, wenn man halt etwas baut, was so teuer ist, dass irgendwann mal jeder, der sich es leisten kann, das dann hat, dann ist der Markt einfach weggebrochen. Diese ganze Synclavier-Sache, die wurde eben 77 kam der erste raus, 79 der bekannteste, der zweite, und das wurde auch noch verfeinert und weiter bis in die späten 80er hinein, dort dann auch irgendwann mal die Technik verbessert, verändert. Natürlich immer Richtung mehr Speicher, mehr Wandler, mehr höhere Auflösung der Wandler und so weiter. Sehr erfolgreich, sehr viele Produktionen, die das eingesetzt haben. Ich habe extra mir es geschenkt, das alles aufzuschreiben. Kann man nachlesen, wenn man das interessiert. Also sind sehr viele dieser richtig teuren Sachen irgendwelchen Studios gewesen. Es gab aber auch einige, sage ich mal, nicht so erfolgreiche Sachen. Umso interessanter, aber eben zum Teil nicht über das Prototypenstadion rausgekommen. Der Coupland von einem Herr Coupland entwickelt, war so eine Geschichte, der erst mit dem TI-99 Minicomputer gesteuert wurde. Später hat er dann den Mikro-Prozessor-Variante von dem Rechner genutzt, den TMS-9900. Es hört sich super an, 12 Wellenformen, jeder 16-stimmig, Polyphon, Samples, Fourier, alles Mögliche. Es hieß immer irgendwie so ein bisschen, er war eigentlich immer mehr so dabei zu gucken, warum irgendwas nicht lief, als dass das Ding mal irgendwie Töne erzeugte. Es soll wohl noch immer seinen Prototypen geben bei ihm zu Hause im Wohnzimmer, aber verkauft wurde es nicht. Ein klein bisschen mehr Prominenz hatte da der Conbrio 78 rausgekommen. Das Ding war auch ein ziemliches Schlachtschiff mit 3.6502 Prozessoren, 64 Oszillatoren, 32 stimmig, also auch ganz schöne hohe Stimmenzahl, wenn man eben die kommerziellen Varianten später vergleicht. Additive Synthese, Frequenzmodulation, Phase Distortion, was wir später noch hören werden, 16-stufige Hüllkurven, also das Ding war wirklich ziemlich genial. Wurde einmal gebaut tatsächlich prominent deswegen, weil es auf dem ersten Star Trek Film oder glaube ich zweiten Star Trek Film nachher zu hören war. Das heißt, da wurden die Sounds mit dem Teil gebaut. Später wurde es dann eben an den ADS 200 umgebaut. Das heißt, man hat einfach das Ding genommen, was man hatte, hat das dann irgendwie alles in Gehäuse reingehauen. Da gab es tatsächlich, glaube ich, zwei Exemplare. 30.000, hört sich jetzt nicht so teuer an wie die New England Sachen. Es ist dann wohl eben tatsächlich für Filmmusik genutzt worden und später nochmal umgebaut worden mit quasi der transportablen Möglichkeit. Aber mehr als diese paar Varianten gab es auch nicht. Also auch keine wirklich kommerzielle Erzeugung. Und die dritte, der dritte in diesem Bunde 1979 ist auch etwas, der halt, sage ich mal, einfach zu gut für den Markt war. Also auch hier mit verschiedenen Wellenformen, das heißt also Sampling, aber auch Simulation, additive Synthese mit 128 harmonischen Obertönen, also was, wo man schon sagt, dass, damit kann man eigentlich schon alles erzeugen. Das wäre schon sehr genial. Vorher waren es so 16 Töne. Das Ding konnte alles, war aber halt zu teuer, 45.000. Und der James Stevenson, sehr reicher Unternehmer, der hatte halt sich überlegt, naja, eigentlich muss es auch nicht verkaufen. Er hat es für sich gemacht. Er fand das Ding schön, da wollte man zeigen, was man machen kann. Billiger machen, nee, kleiner machen, nö, fand er doof, hat es dann einfach bleiben lassen. Hat dann einfach, nachdem er zwei Teile gebaut hat, die, glaube ich, sogar jetzt irgendwie in Studios verwendbar sind, hat gesagt, nö, reicht, ich bin glücklich, so wie es ist. Ich hatte ja schon gesagt, Australien, der Quasar wird uns nochmal begegnen. Fairlight Instruments kennt man vom Namen her, gerade was digitale Tonerzeugung betrifft. Der CMI, Computer Musical Instrument. Die Geschichte vorher habe ich erzählt. Sie haben das Patent für den Quasar M8 gekauft und haben dann selber den Fairlight Quasar M8 rausgemacht. Das Ding ist noch gleich geblieben. Das heißt, es ist eine reine additive Tonerzeugung gemacht und das hat denen aber nicht gereicht. Die haben festgestellt, nee, das ist halt ein bisschen statisch und wenn man eben nicht so viele wie 128 Töne hat, dann ja, wird das Ganze ein bisschen, also sind die Töne ein bisschen langweilig. Also haben sie auch noch einen Sample Player rangehauen. Das heißt, das Ding kann sowohl eben die additive Synthese mit Fourier-Transformationen machen, als auch 8-Bit-Sampling. Und dafür ist der nachher eigentlich mehr bekannt geworden. Der CMI1 und CMI2 waren dann auch wirklich schon Sachen, die gute Erfolge hatten, aber eben wegen der Verkaufspreise auch alles für große Studios, Filmproduktionen, eben nicht für den kleinen Mann zu Hause. Aber auf insgesamt sehr prägend auch für die ja, gesamte elektronische Musik. 300 wurden verkauft insgesamt, aber bis auch in die 80er hinein. Also aber auch das ist eben, wie so üblich ist bei den Digitalen, werden die irgendwann einfach verbessert, erweitert und so weiter. Auch in Deutschland gab es Entwicklungen, die PPG Wave von Palm Products GmbH. Wolfgang Palm in Hamburg hat eben erst mit Analog-Synthesizern Erfolge gefeiert. Er war halt auch jemand, so der gesagt hat, so, nee, das Moog-Zeug ist halt teuer und naja, so richtig toll ist auch nicht, macht es besser. Und das hat er halt besser gemacht. Ich laber etwas zu viel. Die Waves sind Sample-Player, die aber sehr bekannt geworden sind, weil sie analoge Nachbereitungen haben. Gerade die analogen Filter war für Leute immer so das Nonplusultra. Deswegen sind die da sind recht erfolgreich gewesen. Irgendwie hat das Ganze aber auch nicht weitergeklappt. Irgendwann ist dann halt der Massenmarkt, hat dann die PPG Waves so ein bisschen überholt. Die Firma gibt es leider auch nicht mehr. Additive Synthese, hatte ich schon oft erwähnt, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, die Überlegung, dass man eben aus sehr vielen erstmal Sinusschwingungen sich einen Klang zusammenbasteln kann. Das heißt, ich habe einen Grundton und dann jede Menge an Obertönen. Das ergibt dann irgendwann auch einen Klang mit sehr vielen Obertonreich, also der sehr viel Charakter hat. Man kam dann irgendwann, als es digital wurde, auch die Überlegung, ja, warum muss ich einen Sinus nehmen? Ich kann doch auch ein Dreieck nehmen oder ein Rechteck oder irgend sowas. Das ist tatsächlich bei vielen der Instrumente dann möglich gewesen. Und daraus hat PPG jetzt so überlegt, warum muss es denn überhaupt immer ein Dreieck, Rechteck sein? Wir können auch eine ganze Wellenform dafür nehmen. Das heißt, die machen additive Tonerzeugung, aber eben mit einem Haufen Samples selber. Und das ist dann das, was später auch Wavetables genannt wurde. Das Ganze noch so gemacht, dass man quasi in einer Hüllkurve attackt, die sehr, also beliebig viele Samples aufteilen kann. Und das ist das, was später immer auch gemacht wurde. Kommerziell gesehen kam Yamaha dann irgendwann mal an den Start. Die hatten ja die Frequenzmodulation gekauft, beziehungsweise die Lizenz. Ein Experimentiersystem gemacht, mit dem man alles machen konnte. Das heißt, es konnte auch noch Phase Distortion, nicht nur Frequenzmodulation machen. Man konnte eben auch die Operatoren beliebig anordnen. Dann gab es 77 irgendwelche Experimentierprojekte. Das TRX ist irgendwann mal zum GS1 geworden. Das ist quasi der erste Yamaha-Synthesizer, wenn man so will, wird von vielen Leuten belächelt als zu groß geratenes Klavier. Das war ein Chip-Grab, aber hatte eben, wenn man diesen Programmer hatte, war es voll programmierbar, also als Synthesizer zu sehen, was oft vergessen wird. Yamaha hat dann eine Kirchenorgel rausgebracht, die auch eben FM-Synthese hat und dann noch zwei Keyboards, eins davon können wir nachher anhören, die auch diese Synthese nutzen, aber im Gegensatz zum GS1 eben nicht veränderbar waren, das heißt reine Preset-Sachen. Casio hat in 1980 zwei lustige Instrumente rausgebracht, die Casio Tones, mit einer Vowel-Consonant-Synthese, wie sie es genannt haben. Man denkt immer so die schönen Holzkisten, Analogkisten. Nee, im Gegensatz zu Yamaha, deren Keyboards noch immer analog waren, waren das alles schon digitale Keyboards. Ich habe hier ein paar gezeigt. Wir werden unten den MT41 anhören, hat die gleiche Synthese wie der MT30, der 81 rauskam, hat aber noch so eine kleine Begleitung dran. Vowel Consonant, was soll das, Vokalkonsonant? Letztendlich erzeugt diese Chip, der in den Dingern drin ist, der auch gleich noch die Tastatur abfragt und die Register abfragt, erzeugt zwei Rechteckwellen mit verschiedenen Hüllkurven. Und die beiden werden zusammengewurschtelt, über den DA-Wandler gemacht, gewandelt und dann über einen Tiefpassfilter laufen lassen. Also sehr, sehr einfache Synthese und hat sehr eigenen Charakter, aber ist nicht sehr wandelbar und auch eben nicht gerade, sage ich mal, also durch einen eigenen Charakter hat es aber keine besonderen Unterschiede. Das heißt, sie klingen alle etwas ähnlich, die Sounds. MIDI übergehe ich jetzt mal so ein bisschen. MIDI ist die Übertragung, die ich hier verwende. Das ist eine reine Übertragung von Steuersignalen. Da werden keine Töne übertragen, aber sehr wohl kann im Synthesizer gesagt werden, wechsel mal deinen Klang und sowas. Ist 81 rausgekommen. Tonhöhe an, Tonhöhe aus, das sind die wichtigen Sachen. Man konnte also damit Synthesizer steuern, der eine den anderen. Das Keyboard, den gibt es bis heute noch. Heute wird aber alles über USB gemacht, aber mit den gleichen Nachrichten. Emulator 81 rausgekommen. Die Sampler werden billiger. Das ist tatsächlich eben so die große Stunde der Sampler. Auch da am Anfang noch ein bisschen knirschig, immer besser werdend später. Yamaha hat dann 83 den DX7 rausgebracht. Die Vorläufer war der DX1. Ziemliche Monstermaschine. Ist gerade, glaube ich, mal einer für $150.000 verkauft worden. Gab auch nur 140 Exemplare. Das war eben der Vorgänger, der ein bisschen mehr kann als der DX7, aber letztendlich das Gleiche ist. 6 Operatoren haben wir da, also 6 Oszillatoren, die angeordnet werden können, 16 Stimmen. 86 hat Yamaha dann sehr viele Varianten davon rausgebracht, mit immer kleiner werdend, die immer weniger konnten. Irgendwann gab es das Ganze auch als Tischhupe, 4 Operatoren nur noch, 8 Algorithmen, 8 Stimmen, 32 Algorithmen waren es beim DX7. Und was ich hier noch nutze, diese rosafarbenen Pfeile, sind die Sachen, die wir eigentlich anhören können. Was ich noch nutze, ist das kleine MIDI-Keyboard SAS-10. Das hat sogar eine eigene Syntheseform, aber nur noch 2 Operatoren. Und dementsprechend knirscht auch das beim Klang. Wollte ich eigentlich noch die Cosmos-Synthesizer von Casio zeigen. Casio hat tatsächlich auch angefangen, 84 richtige Synthesizer zu bauen. Das heißt Sachen, wo ich die Klänge selber programmieren kann. Von einem riesen Experimentalprojekt ist nachher als erstes ein kleines Keyboard rausgekommen, das habe ich hier. Das wurde dann später immer weiter erweitert. Das arbeitet mit der Phase Distortion Synthese, die sehr ähnlich der Frequenzmodulation ist. Hier wird allerdings eben nicht die Frequenz moduliert, sondern die Phasenlage. Hier ist jetzt ein bisschen vielleicht nicht ganz so entscheidend. Die Casios arbeiten das immer in 2 Strängen. Das heißt, haben eben festgestellt, dass diese beiden Synthesestränge, also eine allein ein bisschen langweilig ist. Man kann das halt jetzt kombinieren. Klingt sehr eigen, sehr schöne Synthesizer-Sounds. Ist leider nicht ganz so ein großer Erfolg geworden wie die FM-Synthese. Und als letzten hier im Bunde, ich glaube, dann bin ich auch durch. Ist der Roland D50 kam 87 raus, der dann mit der Linear-Algorithmen, wie hieß es? Linear-arithmetische Synthese. Ist ein ziemlicher Erfolg gewesen. Die Idee ist erzähle ich gleich. Der D50 ist fast so erfolgreich gewesen wie der DX7, hat auch genauso viel gekostet. Zur gleichen Zeit gab es das Ding auch als Tischhupe, das ist der MT32, den wir auch hier haben. Der nicht ganz so gute Wandler hat. Ich glaube, er hat auch weniger Samples. Und Samples heißt, hört sich ja irgendwie so nach Sampler an, ist hier in dem Fall aber was anderes. Die Überlegung ist, dass das menschliche Ohr einen Naturklang meistens in den ersten Millisekunden erkennt. Das heißt, was danach kommt, ist nicht mehr so spannend. Das heißt, diese ersten Millisekunden entscheiden. Und dann hatte man hier überlegt, wir kombinieren jetzt 2 Sachen. Wir bauen einen Synthesizer, der kann Samples abspielen, entweder ganz kurze Text-Samples, oder geloopte Samples für hinterher oder wir geben dem auch noch normale subtraktive Klangerzeugung nebendran. Man hat in diesem Synthesizer den ersten wirklichen super klingenden Digitalfilter gebaut. Das heißt, diese subtraktive Analyse, eine Tonsynthese, ist rein emuliert, wird hinterher gewandelt und kommt dann an die Verstärker ran. Also das ist so eine Kombination, die durchaus spannend ist und eben sehr erfolgreich war. Ich bin soweit eigentlich auch schon durch. Wie geht's weiter? Man hat ja so ein bisschen mitbekommen, in den 90ern kam die Techno-Musik, dann kamen die Analog-Synths wieder zurück, auch weil die digitalen halt auch noch nicht so richtig perfekt waren. Es wurde immer besser und heute ist halt eigentlich eine digitale Synthese eine reine Software-Synthese. Also das heißt, wenn man gute Wandler hat, kann man alles vorher simulieren, man kann alles erzeugen, hinterher nochmal gut gewandelt und dann braucht man auch keine analoge Nachbereitung mehr. Hat natürlich aber auch zur Folge, dass alles sehr perfekt ist und vielleicht ein bisschen Charakter verloren geht. Und da komme ich nochmal zurück auf meine anfängliche Sache, kopieren oder synthetisch. Es ist eben schon so ein bisschen so, dass halt diese Perfektion zwar alles mögliche denkbare Syntheseform ermöglicht, aber eben zum Teil auch gewisse Charakter verlieren. Das ist so meine Meinung. Man kann sich das natürlich beliebig selber überlegen. Es ist natürlich auch mal ein bisschen eine Frage, warum wurde eigentlich kopiert? Wurde aber immer schon gemacht. Also bei jeder, auch die analogen Tonerzeugung, die ganzen elektronischen Musikinstrumente, Hammond, alle waren immer auf der Suche, ich will irgendein akustisches Instrument will ich quasi kopieren. Es ist eben meist mehr schlecht gelungen und dadurch kriegt man aber sehr schöne eigene Sounds. Also das ist so ein bisschen eine Sache, ich habe mich jetzt ein bisschen beeilt. Sollen wir erst noch ein bisschen Krach machen oder ist die Zeit nur noch für Fragen da? Genau, also letztendlich ist hier so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen überlegt, eigentlich wollte ich euch eine große Kakophonie über die digitalen FM, Phase Distortion und FM, die LA-Synthese noch und PCM. Witzigerweise hat man gerade Casio dann irgendwann beschlossen, das, was schon immer war, als eigene Synthese rauszubringen, nämlich PCM. Oh toll, PCM-Synthese, dabei ist es halt einfach nur eine Sampling-Synthese. Ich habe dann aber überlegt, ich habe noch meinen alten CE20 rausgekramt. Das ist eben einer der vor dem DX7 rausgekommenen FM-Synthesizer ist es nicht, sondern ein Preset-Keyboard, wo damals aber gesagt wurde, es hätte ja so Hammer realistische Blasinstrument-Kopien. Und dementsprechend ist auch das Seltsame, der hat einen Haufen Mono-Presets und ein paar Poly-Presets, auch in die Anschlagdynamik war hier schon gegeben. Das ist es, was leider an diesem Teil ja nicht mehr funktioniert. Deswegen kann ich euch jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel Lebhaftigkeit dieses Instruments zeigen, aber eben so ein bisschen was, ich weiß nicht genau, sind wir da hinten, kommt der Ton da hinten an? Na, hier kommt er raus. Genau, das Brummen ist natürlich nicht das, was man eigentlich hören will. Und man merkt so ein bisschen, er hat irgendeine eine Form von Anschlagdynamik, die manchmal durchkommt, aber eben leider nicht immer. Und das sollen halt die Bläser sein. Und noch eine schöne... Achso, das geht nur bei den... Ja, also ich muss nicht viel erzählen, mal ein bisschen. Er hat sehr schöne Bass-Sounds. Und man kann auch ein bisschen... Also ich darf ja hier nichts spielen, was andere Leute gemacht haben. Also man hört es nicht ganz raus hier. Es klingt schon sehr eigen. Also es ist schon so eine Sache, wo man denkt, so, ja, das ist ein analoges, von Analog-Keyboards kennt man das weniger. Ich weiß nicht, ob ich hier lauter machen soll oder ob ihr das macht lieber. Ja, wie gesagt, leider ist das Ding nicht mehr ganz so auf der Höhe der Zeit. Ich glaube, die Tastatur muss mal überarbeitet werden. Ich habe es nur mitgebracht, weil es quasi eben selten anzufinden ist, man vielleicht eher mal ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, was das denn eigentlich Besonderes war, als die Frequenzmodulation rauskam. Hier wäre jetzt auch als der früher Verfechter der eigenen Vowel-Konsonant-Synthese, der Casio MT41 zu sehen, der auch noch so ziemlich schräge Funktion der Tonselektion hat. Ich weiß nicht, ihr könnt raten, was das ist. Ich weiß es manchmal selber nicht. Und der hat vier Festregister, wo ich quasi Töne abspeichern kann. Eine schöne Orgel. Das ist ja auch wieder copyright-mäßig, genau. Und wenn ich jetzt hier aber genug habe, kann 22 verschiedene Töne, die sind hier auf den Tasten verteilt, dann gibt es hier die Sache, ich schalte den auf Set und dann kann ich die verschiedenen Töne, die er kann, eben aussuchen. Und wenn ich mir dann einen rausgefunden habe, dann setze ich ihn wieder auf Play. Und dann habe ich jetzt den Ton eben auf der gesamten Tastatur. Und habt ihr rausgefunden, was es ist? Was ist es? Na, Glockenspiel erkennt man doch.
Angesichts der Vorzeit würde ich sagen, machen wir noch eine Frage aus dem Publikum. Und du willst ja die Geräte bei dir auch.
Genau. Da kann alles angetastet werden. Das Setup wird so da auch stehen. Tut mir leid, dass ich da ein bisschen überzogen habe. Aber. Genau.
Das war super. Mir waren so viele diese Geräte überhaupt nicht bekannt. Und ich denke, ich kenne schon einige, aber diese ganzen Prototypen, die es gab, von denen hatte ich nie gehört. Das Einzige, was mir noch einfällt, es gab noch ein kommerzielles Produkt von den additiven Synthesizern, das tatsächlich als preislich konkurrenzlich positioniert hat. Und das ist der Gray Laboratories Basin Minstrel. Und das Ding kam aus Kalifornien, Cupertino, glaube ich tatsächlich sogar, so was ich erfahren habe. Und wurde katastrophal besprochen. Damals alle haben ihn gehasst, war klanglich schlimm. Aber dann hat die Firma Seiko, die hat gesehen, oh, Casio macht was, Yamaha macht was, wir müssen auch was machen. Hat dann gedacht, wir machen das auch und hat tatsächlich einen additiven Synthesizer gebaut, der überhaupt kein Erfolg war, weil die haben den auch als Entertainer-Keyboard, als Home-Keyboard zuerst gebaut.
Da gab es die Variante zum Randocken, dass man dann die Klänge selber erzeugen konnte.
Genau, die haben ein modulares Keyboard entwickelt, was total verrückt war, mit Sequencer und allem. Und überhaupt kein Erfolg, aber war auch wieder, klingt fantastisch, klingt ganz charmant mit seinen kleinen 16 Sinus. So. Das nur noch als Anmerkung.
Also nee, es stimmt. Es gab quasi 81 gab es eben drei Synthesizer, die ich nicht mehr drauf hatte. Das eine war der, das waren alles keine großen Erfolge. Alle hatten sie aber schon einen Bildschirm, auch der von dir angesprochene. Dass das daraus der Seiko wurde, das wusste ich allerdings nicht. Den Seiko habe ich auch, ist allerdings sehr anfällig. Und zum Beispiel, was ich auch gerne noch mitgebracht hätte, ist, Versi hat auch sowas gemacht, einen additiven Synthesizer, der EX20 oder wie hieß das Ding, Stage, irgendwie MK1 oder sowas, der eben auch mit additiver digitaler Tonerzeugung arbeitet. Aber ist ja quasi immer so, wenn man eben will, eine Hammond-Orgel ist ja auch ein additiver Synthesizer eigentlich, der halt 9 oder einen Grundton und 9 verschiedene und 8 verschiedene Obertöne hat. Alles eine Frage, wie viele Obertöne man braucht, um schönen Klang zu machen. Aber ja, vielen Dank für die Anmerkung. Gut, dann vielen Dank.